Radio 1 Medienmagazin.
Stille Trauer nach der Katastrophe. Und jetzt wollen es alle schon vorher gewusst haben. Zu wenig Platz für zu viele Menschen. Nur ein Zugang zum Partygelände. Und dieser Zugang ein Nadelöhr. Die Risiken im Nachhinein unübersehbar.
Ja, was war das für eine Woche? Eine Woche der gegenseitigen Schuldzuweisungen, wer nun genau am Unglück in Duisburg bei der Love Parade Schuld hatte. Der Veranstalter, die Polizei oder der Bürgermeister, der nun endlich zu einem Rücktritt bereit ist. Auch die Medien wurden heftig angegriffen. Über 150 Beschwerden gingen beim Presserat ein. Die meisten betrafen die Bild-Zeitung und Bild.de. Heute war nun die Trauerfeier in Duisburg und die sensationslüsterne Berichterstattung dürfte erst einmal nachlassen in den nächsten Tagen. Um Schuldzuweisungen geht es auch im ersten Thema des Medienmagazins heute mit Michael Mayer, denn wir befassen uns mit WikiLeaks. Die Seite veröffentlichte am Montag 92.000 geheime Dokumente über den Militäreinsatz in Afghanistan und die US-Militärs suchen nun den Whistleblower, den Informanten. Und wir fragen, wie die Internetseite möglicherweise den Journalismus verändert. Außerdem, wie Jugendliche dabei helfen, mediale Vorurteile abzubauen und wie ein Pressestatistiker das Medium Zeitung erforscht. Und außerdem auch der Monatsrückblick in Sachen Medien. All das heute im Medienmagazin bis 19 Uhr.
Der Organisation WikiLeaks.
Online Whistleblower WikiLeaks.
WikiLeaks has posted this.
Lasting reforms that.
Wirkliche Reformen, gerade in Bezug auf Menschenrechte, sind immer wieder dadurch zustande gekommen, dass Material gefunden wurde, das Organisationen geheim halten wollten. Denn diese Organisationen fürchten die Veröffentlichung. Also, indem wir genau nach solchen Dokumenten suchen und sie veröffentlichen, hoffen wir, dass dadurch positive Effekte beim Thema Menschenrechte erreicht werden.
So äußerte sich der Gründer der Website WikiLeaks über die Veröffentlichung von 92.000 Dokumenten über den Afghanistan-Militäreinsatz und seine Motive, warum er das tut. Die Internetseite WikiLeaks macht seit ihrer Gründung vor 4,5 Jahren immer wieder von sich reden. Zuletzt machte er ein US-Video namens Collateral Murder Furore, auf dem zu sehen war, wie Soldaten im Irak ein Dutzend Menschen erschossen, weil sie glaubten, sie wären bewaffnet, was sie in Wirklichkeit jedoch nicht waren. Unter den Erschossenen waren auch zwei Reuters-Reporter. In dieser Woche hat WikiLeaks erneut einen Coup gelandet. Die Seite machte 92.000 Dokumente öffentlich, die das ganze Ausmaß des Scheiterns der westlichen Truppen in Afghanistan aufzeigen. Und die US-Regierung war natürlich alarmiert über die Veröffentlichung und versucht nun, die undichte Stelle im Verteidigungsministerium zu finden. Wie wir seit gestern wissen, war es offenbar ein 22-jähriger US-Soldat namens Bradley Manning, der die Dokumente WikiLeaks zuspielte. Die Papiere wurden dann zeitgleich im Spiegel, in der New York Times und im britischen Guardian veröffentlicht. Doch welche Rolle spielt WikiLeaks und sein Gründer Julian Assange bei der Veröffentlichung geheimer Dokumente? Und wie verändert die Seite möglicherweise den Journalismus? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Christoph Bieber vom Zentrum für Medien und Interaktivität an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Herr Bieber, kehrt WikiLeaks die mediale Rangordnung um, dass also geheime Dokumente künftig noch öfter auf dieser Website veröffentlicht werden, anstatt dass investigative Journalisten sie ausgraben?
Naja, in diesem konkreten Fall hat WikiLeaks diese Position zumindest kurzzeitig gedreht oder verändert. Ob das von Dauer ist, das wird sich in der nächsten Zeit noch zeigen. Fakt ist, dass das, denke ich, auch mit der besonderen Beschaffenheit der Informationen oder der Daten an sich zu tun hat, denn das ist eine große, komplexe Menge digital gespeicherter Daten und dafür ist WikiLeaks aufgrund ihrer Rolle und Position als Internetplattform erstmal vielleicht besser geeignet als Ansprechpartner als die klassischen Medien.
Ist denn das jetzt so, dass es so eine Konjunktur des Lecks gibt? Davon haben Sie in einem Artikel geschrieben, weil die Digitalisierung dieser Geschichte natürlich auch Vorschub geleistet wird. Also viele Geheimdokumente liegen inzwischen digital vor und können so leichter verbreitet werden. Was kommt da eigentlich auf uns zu in den nächsten Jahren? Man hört ja, WikiLeaks hat angeblich schon einen weiteren Scoop in Vorbereitung.
Ja, auch das bezieht sich auf die pure Menge der Daten, die hier transportiert und prozessiert werden müssen. Ich glaube schon, dass allein aufgrund der digitalen Verfügbarkeit hier sich einiges verändert. Das ist ja nicht nur das Material, das wir jetzt sehen, also riesige Textmengen, die nun durchgesehen und gewissermaßen dekodiert werden müssen. Das können ja eben auch Bilder, Filme oder eben andere Datensammlungen sein. Und die sind unter Umständen direkt verwertbar, so wie das Collateral Murder Video, das man dann eben tatsächlich auch gleich im Fernsehen ausstrahlen kann und gar keiner journalistischen Bearbeitung im ersten Durchgang bedarf, weil es gewissermaßen für sich selbst sprechen kann. Das ist nicht bei allen Daten so und deshalb werden auch die klassischen journalistischen Akteure natürlich weiterhin gebraucht, weil gerade bei diesen großen Mengen müssen sie natürlich auch versuchen, so etwas wie Sinn in dieses Material hineinzubringen.
Wie wichtig ist denn die Einbindung des klassischen Journalismus in diesen Prozess? Also die angemessene journalistische Inszenierung, wenn man das so formulieren will. Also dass WikiLeaks die Unterlagen zuerst an den Spiegel, die New York Times und den Guardian gegeben hat, das kann man ja wohl als so eine Inszenierung bezeichnen, wie Sie es geschrieben haben.
Das hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass WikiLeaks auch versuchen muss, die Aufmerksamkeit für die eigene Plattform und die eigene Operation zu maximieren. Also das heißt, möglichst breit wahrgenommen zu werden als ein Akteur, der solche spektakulären Enthüllungen vorbereiten und initiieren kann. Das hat den Hintergrund, dass man auf Spenden angewiesen ist, die solche Aktivitäten finanzieren. Der andere Grund ist aber dann eher ein inhaltlicher. Das sagt auch Julian Assange selbst, dass es nicht den publizistischen Effekt hätte, wenn man einfach nur das Datenmaterial online stellen würde, einfach weil es eben zu unüberschaubar und zu verschlüsselt und zu kompliziert ist, sodass ein normaler Nutzer damit etwas anfangen kann. Und an dieser Stelle klinken sich dann eben die etablierten journalistischen Akteure ein und versuchen aus dieser Rohmasse von Informationen die zentralen, die wichtigsten Informationen und vielleicht eben auch die Geschichten und Zusammenhänge heraus zu destillieren, die das Ganze dann wirklich zu einer wertvollen Information machen.
Aber ich habe die Strategie von WikiLeaks noch nicht ganz verstanden. Also einerseits sagt man, dass die Informationen möglichst breit gestreut werden sollen, also dass nicht nur eine Zeitung, also exklusiv vorab eine Information oder Dokumente bekommen. Auf der anderen Seite hat man es ja jetzt schon so gemacht, dass nur drei Medien, also eben New York Times, Spiegel und Guardian, vorab diese Dokumente bekommen haben und diese dann geprüft und veröffentlicht haben. Das ist ja eigentlich so eine zweigleisige Strategie, wenn man so will, oder?
Ganz genau. Und das zielt auch ganz gut in diese beiden Richtungen. Also auf der einen Seite haben wir eine Initialzündung, die durch diese drei prominenten Medienakteure begleitet und verstärkt wurde. Auf der anderen Seite sind die Dokumente ja nicht in den exklusiven Besitz dieser drei Akteure übergegangen, sondern sie sind abrufbar mindestens mal über die Seite von WikiLeaks, teilweise eben auch bei den drei Medienanbietern. Und an der Stelle könnte die Auswertung dieser Dokumentenmenge natürlich auch fortgesetzt werden durch interessierte Bürger, durch möglicherweise Geheimdienste, aber natürlich auch durch andere Medien. Und an der Stelle ist es schon eine breitere Publikation als eben die exklusive Weitergabe an die Medienakteure, die daraus dann ihre Geschichten in den jeweiligen Tages- oder Wochenausgaben machen.
Was ich interessant fand, ich habe im amerikanischen Fernsehen ein Interview mit Julian Assange gesehen, wo er gesagt hat, also er ist ganz eindeutig gegen die militärischen Einsätze im Irak und in Afghanistan. Also man könnte in dem Fall ja sagen, dass auch WikiLeaks eine Agenda hat, also dass er schon bestimmten Themen sich da widmet. Sehen Sie das eigentlich als problematisch? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass WikiLeaks irgendwann mal eine Agenda hat, die vielleicht nicht ganz so unterstützenswert ist.
Man kann zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht sich darauf verständigen, dass es so etwas wie eine humanitäre Agenda ist. Also Krieg gehört nicht auf diese Welt. Die Welt ist dann ein besserer Platz, wenn es dort keinen Krieg gibt. Und so kommen möglicherweise diese dann doch etwas holzschnittartigen Äußerungen zustande. Das ist ja etwas, was gesagt wird, nach Möglichkeit abseits ideologischer Verwerfungen, dass das nicht so gut funktioniert, sieht man allein schon an der Reaktion aus dem Weißen Haus, wo man nun auch versucht, Assange als einen politischen Akteur darzustellen, der eben so weit links steht, dass auch Demokraten damit nichts mehr anfangen können.
Am Schluss noch ganz kurz die Frage, inwieweit wird WikiLeaks den Journalismus, den klassischen Journalismus verändern? Was meinen Sie?
Ich glaube schon, dass das eine Initialzündung gewesen ist und es muss ja nicht immer nur WikiLeaks sein, der hier als Akteur auftritt, der so eine Art Rekonfiguration, eine Umpolung im Bereich der Öffentlichkeitsakteure vornimmt. Die etablierten Medien wissen spätestens jetzt, dass sie nicht mehr alleine auf diesem Markt der Nachrichten sind und dass tatsächlich auch andere Akteure in der Lage sind, ihnen dort in gewisser Weise Paroli zu bieten oder aber einfach schneller an den Orten zu sein, wo mit exklusiven Informationen gehandelt wird. Und das könnte schon gerade bei den großen Medien wieder ein bisschen stärker das Nachdenken darüber anfachen, ob man wieder etwas mehr Mittel in die Hand nehmen muss, um entweder selbst stärker investigativ zu arbeiten oder aber sich eben noch mehr auf die Suche machen muss nach Kooperationspartnern, die solche Informationen in Empfang nehmen und mit denen man dann eben kooperieren und zusammenarbeiten kann.
WikiLeaks hat in dieser Woche 92.000 Dokumente aus dem Afghanistan-Militäreinsatz veröffentlicht. Das war am Telefon Christoph Bieber. Er arbeitet am Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Herr Bieber, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Massive Attack, Unfinished Sympathy. Klischees und Vorurteile sind gerade auch in Bezug auf Osteuropa, genauer in Bezug auf Polen und die Ukraine, immer noch oft Teil der Berichterstattung. Viele Deutsche haben kaum ein Interesse an Osteuropa und umgekehrt wird in den Medien in Polen und der Ukraine oft noch das Bild des hässlichen Deutschen gepflegt. Doch die Frage ist, ob das wirklich alles noch immer so ist. Dem wollten in dieser Woche Jugendliche aus Deutschland, Polen und der Ukraine auf den Grund gehen. In einem Projekt des deutsch-polnischen Jugendwerks mit dem Titel Richtig berichtet, Feindbilder kritisch hinterfragt, befassten sich in dieser Woche 24 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren mit den Klischees in der Berichterstattung auf beiden Seiten oder auf drei Seiten, muss man besser sagen. Meine Kollegin Vera Linz hatte Gelegenheit, zwei Jugendliche nach ihren Erfahrungen und ihren Vorurteilen zu befragen.
Ja, also es sind auf jeden Fall schon Differenzen zu sehen oder zu spüren einfach, weil man sich ja erstens nicht kennt und dann gibt es natürlich auch verschiedene Standpunkte und auch Geschichtshintergründe, die man schon mal gelernt hat in verschiedener Art. Wir haben schon versucht, uns auf der inhaltlichen Ebene auch zu nähern und es hat auch erstaunlich gut geklappt.
Dass sie geschlossen sind und dass sie ja so geizig sind und ja, das ist ja ein bisschen, aber das geht und daran habe ich auch was gelernt. Deswegen ja, oder dass sie pünktlich sind und das mag ich am meisten und jetzt auch habe ich so einen Begriff für mich, so ein wichtiges Begriff, Termin und ja, jetzt mache ich alles das so in meinem Buch, so in meinem Heft und man soll nur gucken und dann kann man was Gutes für sich ausziehen.
Im Studio von Radio 1 ist nun die Projektleiterin Susanna Krzysztofik. Frau Krzysztofik, was waren denn die wichtigsten Vorurteile auf beiden Seiten, die die Jugendlichen in ihrer Analyse der Berichterstattung entdeckt haben?
Also das Thema war schon schwierig und voll von Vorurteilen. Die Jugendlichen haben die Artikel analysiert, vor allem aus der Boulevardpresse. Das heißt, sie waren auf einmal mit Vorurteilen überschüttet. Dazu kamen auch persönliche Stereotype und das alles hat so eine Mischung gemacht, mit der sich die Jugendlichen auseinandersetzen mussten. Und das war sehr schwierig, weil einerseits kamen die persönlichen Stereotypen, auf der anderen Seite waren die Stereotype, die Vorurteile, die sie in den Artikeln entdeckt haben damit müssen sie irgendwie umgehen lernen.
Was war denn jetzt der Auslöser für dieses Projekt?
Eigentlich zwei Ereignisse. Einerseits war das die Debatte um das Zentrum gegen Vertreibungen. Auf der anderen Seite war das die Debatte um die ukrainische Aufstandsarmee und Bandera, was für Ukrainer in Polen, das war eine sehr wichtige Debatte für Ukrainer und Polen.
Und, können Sie da noch zwei Sätze zu sagen, was das war?
Das ist die Geschichte der Umsiedlungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren die Menschen, die aus den östlichen Gebieten Polens nach der Grenzenverschiebung umgesiedelt wurden Richtung Westen und es ging um die Auseinandersetzungen, um die blutigen Auseinandersetzungen, die damals stattgefunden haben. Der Anführer der ukrainischen Aufstandsarmee, Stepan Bandera, wurde im Januar dieses Jahres von dem Ex-Präsidenten Juschenko zum Nationalhelden gemacht. Und das war für die Polen, für die er immer eine sehr umstrittene Figur, also eine Mörderfigur war. Das war sehr empörend und es ging eine ganze Debatte um dieses Thema herum. Also dann wurde dieser Titel von Helden für Bandera aufgehoben, aber die Debatte war schon im Gange und ja, und damit haben sich die Jugendlichen beschäftigt.
Das sind ja ziemlich komplexe Themen. Was wussten die Jugendlichen denn darüber, bevor sie in den Workshop gegangen sind?
Also das ist ziemlich interessant, weil dadurch, dass das drei Gruppen waren, war das Wissen sehr unterschiedlich. Das heißt, in den polnischen Medien und in den deutschen Medien gab es so eine Zeit, wo die Zeitungen und allgemein die Medien voll von Berichten über das Zentrum gegen Vertreibungen waren. Und die Polen und die Deutschen kannten dieses Thema. Auf der anderen Seite war das Thema Stepan Bandera und ukrainische Aufstandsarmee, die eigentlich die Polen und die Ukrainer kannten. Und wiederum kannten die Ukrainer das Thema Zentrum gegen Vertreibungen gar nicht. Also das gibt's gar nicht in der ukrainischen Presse. Und die Deutschen, die hatten keine Ahnung über die Auseinandersetzungen zwischen Polen und den Ukrainern. Also das war so eine komische Konstellation, dass die Deutschen über die polnisch-ukrainische Debatte nichts wussten und die Ukrainer über die deutsch-polnische Debatte nichts wussten.
Wie sind Sie denn bei der Analyse vorgegangen? Also ich stelle mir das ja relativ schwierig vor. Zum einen sind es ja drei Sprachen, ne? Also drei unterschiedliche Sprachen. Wie haben Sie das gemacht? Also hat man da wirklich sich zusammengesetzt und die Zeitungsartikel dann analysiert? Also es ist ja auch ein Sprachproblem offensichtlich, ne? Also wie haben Sie das eigentlich gemacht?
Das war ziemlich schwierig. Am Anfang haben wir vorausgesetzt, dass wir die Jugendlichen zum Projekt einladen, die gut Deutsch sprechen. Dann hat sich gezeigt, dass leider gutes Deutsch nicht ausreicht, weil das teilweise Details sind, die einfach exzellente Deutschkenntnisse benötigen. Das heißt, am Ende haben wir versucht, das Ganze zu übersetzen. Wir hatten eine Dolmetscherin, ich habe auch teilweise übersetzt und die Gruppen, die an den Artikeln gearbeitet haben, haben wir so zusammengestellt, dass es einige Gruppen gab, die auf Deutsch gearbeitet haben, obwohl die gemischt waren. Das waren die Gruppen, wo die Polen und die Ukrainer sehr gut Deutsch gesprochen haben. Und es gab auch Gruppen, die in ihren Nationalsprachen gearbeitet haben, das heißt an ukrainischen beziehungsweise russischen Texten und an polnischen Texten. Das haben wir so gelöst.
Inwieweit haben die Jugendlichen denn jetzt eine differenzierte Sicht auf ihre Nachbarländer? Sie haben es ja auch schon erwähnt, es gibt ja auch dieses landläufige Vorurteil, also die Deutschen interessieren sich nicht so wahnsinnig viel für Osteuropa, wohingegen in Osteuropa oft sehr stark auf Deutschland geblickt wird. Wie würden Sie sagen, wie hat sich die Sicht der Jugendlichen im Laufe des Workshops auf die spezifischen Probleme in den Ländern verändert?
Eigentlich ging das zweischichtig. Die Jugendlichen haben sich persönlich kennengelernt und sie haben festgestellt, dass diese Stereotype, die sie im Kopf haben, gar nicht gelten. Auf der anderen Seite war das diese Projektebene, wo sie an den Texten gearbeitet haben. Und sie waren teilweise sehr überrascht, weil sie keine Ahnung hatten, was in manchen Zeitungen geschrieben wird. Und das war eigentlich die erste Phase. Sie haben zuerst erfahren, dass es solche Vorurteile gibt, die so tief gehen. Und dann mussten sie noch diese Vorurteile in sich überwinden, weil so wie heute bei der Präsentation ein deutsches Mädchen erzählt hat, sie hat an einem deutschen Text gearbeitet und sie hat festgestellt, dass das, was in dem Text geschrieben ist, das ist teilweise auch ihre Meinung. Aber sie hatte im Hinterkopf, dass sie eigentlich von einer anderen Seite auch diese Geschichte, diese Ereignisse sehen sollte. Dann hat sie stürmisch mit den Polen und Ukrainern diskutiert. Und dann hat sie versucht, über diese eigene Meinung hinauszugehen und hat festgestellt, dass sie auch gelernt hat, von der anderen Seite das Problem sehen. Und das war auch eine Überraschung und das hat ihr auch gefallen. Und ich glaube, bei den anderen Projektteilnehmern war es ähnlich. Das Wichtigste in dem Projekt, das waren die Zeitzeugengespräche. Wir haben die Zeitzeugen eingeladen und das waren die Menschen, die den Krieg und die Fluchtvertreibung erlebt haben. Und sie haben das von einer persönlichen Sicht erzählt. Das heißt, die haben erzählt, dass sie natürlich böse und gute Menschen auf ihrem Weg getroffen haben. Und sie haben über kleine Sachen erzählt, die eigentlich diese homogene Bild nicht mehr so vertreten haben. Das heißt, die Jugendlichen haben gelernt, anhand dieser persönlichen Geschichten, dass es nicht nur weiß und schwarz gibt, sondern es gibt auch Grautöne. Und das haben sie erfahren im direkten Kontakt mit den Zeitzeugen.
Neue Sicht auf Feindbilder. Das war ein Studiogespräch mit Susanna Krzysztofik. Sie war die Leiterin bei einem Workshop namens Richtig berichtet, Feindbilder kritisch hinterfragt mit deutschen, polnischen und ukrainischen Jugendlichen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Der Medienmann der Woche.
Radio 1 Medienmagazin. Immer wieder liest man, die Zeitung ist nicht tot. Im Gegenteil, sie ist quicklebendig. Erst in dieser Woche wurden neue Zahlen veröffentlicht, nach der 70% aller Deutschen regelmäßig eine Zeitung lesen. Einer der kundigsten Chronisten der Zeitungslandschaft und seiner Geschichte ist der Zeitungsforscher Walter Schütz, der am Dienstag dieser Woche seinen 80. Geburtstag feierte. Und mit ihm wollen wir jetzt sprechen über die Vergangenheit und Zukunft der Zeitung. Guten Tag, Herr Schütz, und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, schönen Dank für Ihren Glückwunsch.
Sie sind seit über einem halben Jahrhundert ein leidenschaftlicher Zeitungsforscher. Was hat Sie daran so fasziniert? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Publizistik der Universität Münster, war immer schon ein begeisterter Zeitungsleser und habe mich dann eben natürlich auch mit den Zeitungen im Lande Nordrhein-Westfalen befasst. Wir hatten davon ja genügend im Institut und ich stellte fest, dass also viele Zeitungen aus ganz unterschiedlichen Verlagen die gleiche Titelseite hatten. Sie unterschieden sich also im Inhalt kaum, abgesehen davon, dass jeweils der Haupttitel ausgewechselt worden war. Diesem Phänomen wollte ich einfach mal nachgehen, weil ich in der relevanten Literatur dazu keinerlei vernünftige Hinweise fand.
War das jetzt auch die wichtigste Maßgabe, das wichtigste Ziel dieser ersten Untersuchung in den 50er Jahren?
Genau, das war der Versuch mit einer neuen Methode, die zuvor noch niemals angewandt worden ist, diese redaktionellen Kooperationen zu erfassen. In Form einer Stichtagssammlung, also dem Bemühen von absolut alle Zeitungen vom gleichen Tag zu versammeln oder auch von mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, um durch das Nebeneinanderlegen von Zeitungen festzustellen, wie weit arbeiten Zeitungen redaktionell zusammen.
Sie waren ja da ein wirklicher Pionier. Sie haben ja auch Methoden und Instrumentarien für Ihre Forschung aufgestellt. Jetzt mal für den Laien erklärt, wie kann man sich das genau vorstellen?
Wir haben ja zwei Begriffe in der Zeitungslandschaft. Das sind erstmal die Zeitungen. Da wird dann meist nach den Verlagen gerechnet. Man rechnet auch nach Titeln und man rechnet nach den von den Verlagen herausgebrachten redaktionellen Ausgaben. Also Ausgaben, die sich unterscheiden, weil sie für unterschiedliche Verbreitungsgebiete bestimmt sind. Das erfasst aber noch nicht die redaktionellen Zusammenarbeit in Form von Redaktionsgemeinschaften oder Gemeinschaftsredaktionen, von denen es damals wesentlich mehr gab als heute. Darüber lagen aber keinerlei Angaben vor. Hier war es also notwendig, doch in dieses Durcheinander sozusagen eine Bresche zu schlagen und versuchen, die Zeitung auch noch nach anderen Gesichtspunkten zu ordnen. Dazu gehörte eben die Zusammenfassung aller Zeitungen, die mit dem gleichen politischen Teil, also im Regelfalle den Seiten 1 und 2, erscheinen. Diese Kooperation ist dann deutlich gemacht worden durch den Begriff der publizistischen Einheit, den ich dann in den 60er Jahren zum ersten Mal verwendet habe.
Auch heute noch führen Sie ja die offizielle Pressestatistik, die 1997, also offiziell zumindest abgeschafft worden ist. Es heißt, Sie lassen sich alle zwei, drei Jahre eine Woche lang alle Zeitungen mit allen lokalen Ausgaben kommen. Wie macht man das? Wie lesen Sie all diese Ausgaben?
Ja, also eine offizielle Pressestatistik mache ich nicht. Es ist eine reine private Einrichtung. Die offizielle Pressestatistik, die ja beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden beheimatet war, ist irgendwann abgeschafft worden. Und seitdem gibt es also keine amtliche Pressestatistik mehr. Was ich seit 1954 mache, ist eine durchaus private Zeitreihenstatistik über die Entwicklung auf dem Zeitungsmarkt. Und dazu dienen eben als verlässliche Methode die Beschaffung der Originalexemplare der in Deutschland erscheinenden Zeitungen. Das ist natürlich ein reines Mengenproblem. Wir haben, und das ist eigentlich seit Jahrzehnten unverändert, im Bundesgebiet etwa 1500 unterschiedliche redaktionelle Ausgaben von Zeitungen, die eben täglich erscheinen. Und wenn man hier nun die Exemplare anfordert, dann sind das je Erscheinungstag dann eben auch mehrere tausend Exemplare, die zu mir ins Haus kommen. Die werden dann zunächst natürlich sortiert nach dem Maß der redaktionellen Zusammenarbeit. Es werden also zusammengeführt alle Zeitungen, die der gleichen publizistischen Einheit, praktisch der Kernredaktion, zuzuordnen sind. Die zweite Zuordnung erfolgt dann nach Verlagen. Alle Ausgaben, die das gleiche Impressum haben, werden dem gleichen Verlag zugeordnet. Und den Verlagen zugeordnet werden dann alle Ausgaben, die eben für das Verbreitungsgebiet eben dieser Zeitung des betreffenden Verlages zuzuordnen sind. Das kann man sehr einfach machen, indem man die Zeitungen nebeneinander legt und vergleicht.
Nun gibt es ja immer häufiger Kooperationen der Zeitungen, gerade wenn man daran denkt, im letzten Jahr wurde es ja eingeführt, oder beziehungsweise in diesem Jahr wurde es eingeführt, Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Kölner Stadtanzeiger. Kann man eigentlich sagen, dass auf dem bundesdeutschen Zeitungsmarkt immer weniger Wettbewerb herrscht?
Das ist richtig. Der Wettbewerb hat in den letzten 50 Jahren deutlich abgenommen. Wir hatten also 1954 doch immerhin 624 Verlage, die die Deutschen mit Zeitungen belieferte, bezogen auf das alte Bundesgebiet. Wir haben heute in einer größeren Bundesrepublik Deutschland nur noch etwa 350 Zeitungsverlage. Das bedeutet natürlich, dass der Wettbewerb abgenommen hat. Und in diesem Rückgang der Zahl der Verlage sehen wir deutlich, wie sich das Zeitungssterben in Deutschland vollzogen hat.
Ich denke, Sie sind ja bestimmt ein großer Fan der gedruckten Zeitungen, aber das Problem der Zeitungshäuser ist ja heutzutage, dass die Konkurrenz im Internet immer stärker wird. Beschäftigen Sie sich damit auch, also wie sich die Zeitungshäuser im Internet aufstellen?
Das ist schon altersbedingt bei mir weniger ein Thema, sondern mich interessiert natürlich vor allem die gedruckte Form, in der Zeitungen ihre Leser erreichen.
Ich habe gelesen, der Zeitungsverlegerverband ist Ihnen ja sehr, sehr dankbar. Der hat auch extra eine Meldung geschrieben anlässlich Ihres 80. Geburtstages. Wer tritt Ihnen Ihre Fußstapfen? Also wenn Sie diese Arbeit mal nicht mehr fortsetzen können, gibt es da jemanden, der schon sich auch damit in dieser Intensität befasst, wie Sie es tun?
Da kann ich sehr beruhigt sein. Schon 1994 hat mir ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei der Stichtagssammlung geholfen, die ich damals auch in Hannover am Institut veranstaltet habe. 2004 hat wieder mal die Stichtagssammlung bei mir in meinem Privathaus in Bonn stattgefunden. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Hannoveraner Instituts waren über Wochen hier in Bonn und haben mir bei der Auswertung der Zeitung geholfen. Und diese beiden Mitarbeiterinnen des Instituts haben dann auch ein sogenanntes Manual verfasst, in der auf vielen, vielen Seiten genau beschrieben wird, wie eine Stichtagssammlung anzulegen ist, wie sie vorzubereiten ist, wie sie ablaufen soll und wie sie dann auch entsprechend ausgewertet wird, um zu zuverlässigen Ergebnissen zu kommen. Ich bin da optimistisch, dass auch bei der nächsten Stichtagssammlung, die im Frühjahr 2011 wieder in Hannover stattfinden wird, ich auf diese bewährten Kräfte zurückgreifen kann.
Herr Schütz, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Arbeit noch möglichst lange fortsetzen können. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Das war der Presseforscher Walter Schütz, der die wohl umfänglichste Pressestatistik in Deutschland führt. Die sind auch schon in die Musikgeschichte eingegangen. Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Want It. Ende Juli ist es jetzt, das heißt, es ist mal wieder Zeit für den Monatsrückblick in Sachen Medien. Daniel Fiene und Herr Pehler haben diesmal ein Thema weiterverfolgt, über das wir schon im Juni berichteten, und zwar, dass Günter Jauch ab dem kommenden Jahr am 1. moderieren soll. Was es in dieser Sache Neues gibt, erfahren Sie nun im Radio 1 Monatsrückblick für den Monat Juli.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pehler.
Der Juli wird vor allem als heißer Monat in Erinnerung bleiben. Wir möchten Ihnen noch drei Themen mit auf den Weg geben, die in diesem Monat auch für heiße Diskussionen gesorgt haben.
Bei den letzten beiden geht es um knallharte Praxis, wie sich das Berufsbild des Journalisten durch das Internet verändert. Wir beginnen aber mit einem Thema, bei dem wir Sie durch den ARD-Verwaltungsdschungel lotsen.
Günther Jauch wird ab Herbst 2011 Anne Will im Ersten beerben. Wahrscheinlich.
Herr Penner, das ist aber keine Neuigkeit aus dem Juli.
Das ist richtig. Aber im Juli hat das letzte ARD-Gremium seine Zustimmung gegeben, dass diesen Deal zwischen Jauch und der ARD absegnen musste. Der WDR-Rundfunkrat gab nämlich letztendlich grünes Licht, auch wenn Jauch nicht exklusiv zur ARD gehen wird.
Also der Unterhaltungsjauch bleibt bei RTL, der Informationsjauch kommt ins Erste. Die letzten Fragezeichen können wir also nun wegwischen. Stattdessen merken wir uns, die Zeiten, in denen TV-Gesichter exklusiv für einen Sender stehen, die sind vorbei. Das sieht auch ZDF-Intendant Markus Schächter so. Er komme sich sogar vor.
Wie in einer neuen Zeit. Das war früher durchaus anders. Marke und Gesicht und Profil eines Senders waren identisch. Das ist heute nicht mehr möglich und es hat sich als selbstverständlich herausgebildet, als sinnvoll, auch als ökonomisch sinnvoll, dass unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Sender arbeiten.
Jauch zu teilen, daran muss sich auch RTL erstmal gewöhnen. Vielleicht kann sich der Privatsender ja Anregungen bei den Kollegen von Pro7Sat1 holen. Dessen Senderchef Andreas Bartel ist es ja schon gewohnt, einen Top-Moderator mit der ARD teilen zu müssen.
Ja, die Kooperation zwischen Stefan Raab, Pro7 und der ARD zum Eurovision Song Contest hat ihm gefallen.
Ich glaube, die Zusammenarbeit mit der ARD hat gezeigt, dass etwas Ungewöhnliches entstehen kann, wenn man den Gedanken zulässt, dass man es nur gemeinsam erreichen kann. Und das war gut so. Da ist was Tolles entstanden. Die wirklich Großen sind wirklich wenige. Das ist klar. Und es ist ja auch kein Zufall, dass jetzt Günter Jauch und Stefan Raab senderübergreifend arbeiten. Das sind einfach die allergrößten. Wird noch Thomas Gottschalk dazu nehmen und dann können sie da schon mal einen Kreis drum machen.
Exklusivität wird damit zum TV-Relikt der 90er Jahre.
Ob RTL-Chefin Anke Schäferkord den teilweisen Jauch-Weggang mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge sieht?
Warum sollte ich lachen?
Twitter, Facebook und andere soziale Medien im Internet können für Journalisten zur Stolperfalle werden. Das haben wir jetzt einmal mehr im Juli gesehen.
Octavia Nazar war 20 Jahre lang bei CNN tätig und zuletzt als Chefkorrespondentin für den Nahen Osten. Eine Twitter-Kurznachricht hat dann dazu geführt, dass ihr jetzt im Juli von CNN gekündigt wurde. Sie bekundete in einer Kurznachricht auf ihrem privaten Account Sympathien für einen Anhänger der Hisbollah.
Erst kürzlich musste der Washington Post-Blogger Dave Weigel gehen, da er in einer Kollegen-Mailingliste über konservative Politiker gelästert haben soll. Es stellt sich deswegen die Frage, wie privat können sich Journalisten bei Facebook, Twitter und Co. geben? Müssen sie selbst in einer vermeintlich privaten 140-Zeichen-Kurznachricht genauso journalistisch agieren wie im eigenen Hauptmedium?
Darüber haben wir mit dem Wirtschaftsjournalisten Jochen May gesprochen. Er ist Autor der Karrierebibel und sagt: Wer erkennbar als Journalist im Netz unterwegs ist, muss auch im Sinne seines Arbeitgebers handeln.
Und wenn du dich eben in gewisser Weise gegen die Grundlinien deines Blattes privat äußerst, dann deutet das zumindest auf innere Spannungen innerhalb der Redaktion. Es kann aber auch tatsächlich, je nachdem wie medienpräsent oder wie sehr man da als Redakteur erkennbar ist in seinem Auftritt, sei es jetzt bei Twitter oder in seinem Blog, kann das natürlich der Marke schaden. Und damit ist man dafür verantwortlich.
Allerdings stellt der Karriereexperte May auch die Frage, ob es von CNN so klug war, sich direkt von der Nahost-Journalistin wegen einer Twitter-Kurznachricht zu trennen. Er sehe da heutzutage auch andere Möglichkeiten. Schließlich könne man im Netz gut kommunizieren.
Deswegen ist zum Beispiel auch die Kündigung von solchen Journalisten eigentlich der falsche Weg. Das ist noch oldschool. Man hätte eigentlich sagen müssen, okay, wir führen diese Diskussion öffentlich. Und im Zweifelsfall, wenn wir feststellen, sie lag mit dieser Meinung falsch und sie hat keine guten Argumente, kann sie ja genauso gut auch öffentlich sagen, okay, ich habe das zwar damals gesagt, so und so ist das, ich bin hier hierfür und dafür, aber jetzt erkenne ich, das war so nicht ausdifferenziert, jetzt würde ich es anders sagen. Und gerade das unterstreiche auch die Glaubwürdigkeit einer Redaktion, dass man in der Tat nicht Papst ist, also unfehlbar, sondern in der Tat auch mal Fehler machen kann. Meine Güte, wir sind alle Menschen, auch als Journalisten.
Es ist also Fingerspitzengefühl gefragt, sowohl von den Journalisten als auch von deren Arbeitgebern.
Vor 3 Jahren starb eine junge Berliner Sängerin in Athen. Die Behörden dort sprechen von Selbstmord, die Familie hier hat aber Zweifel. Der freie Journalist Michaelis Pantelouris hat eine Recherchereise begonnen, um die Hintergründe dieser Geschichte in Griechenland zu klären.
Sein Ergebnis wird aber nicht erst nach seiner Rückkehr veröffentlicht, sondern schon jetzt bei einer Live-Reportage im Internet. Auf neon.de will er seine Recherchen direkt und soweit möglich ungefiltert veröffentlichen.
Das ist ein spannendes journalistisches Experiment, denn es ist vielleicht nicht ungewöhnlich, dass alle Quellen oder Recherchen offengelegt werden, aber dass dies schon vor dem Veröffentlichen der ganzen Geschichte geschieht, das ist neu. Er setzt voll auf das Feedback seiner Leser bei dieser Live-Reportage, wie er uns sagte.
Selber bin erreichbar, meine E-Mail-Adresse steht da mit drin und so weiter und so fort. Wer auch immer mir einen Tipp geben will, wer auch immer sagt, er hat was dazu zu sagen, wer auch immer eine Idee hat dazu, kann das tun während der Reportage. Ich glaube, dass grundsätzlich, wann immer das möglich ist für Journalisten, das total vernünftig ist, mitzunehmen, was da an Wissen ist und was da möglicherweise an Ideen ist.
Das Projekt ist aber nicht unumstritten. Einige finden diesen Ansatz spannend, andere werfen Pantelouris Sensationsjournalismus vor. Er sagte uns, er würde diese Geschichte nicht machen, wenn die Familie dies nicht wolle. Medienjournalist Stefan Niggemeier hat sich auch dazu in seinem Blog geäußert und das lesen wir kurz vor. Ich finde es einen aufregenden Versuch und ich drücke ihm die Daumen, dass es gelingt. Schon, weil es viel mehr Experimente mit den neuen journalistischen Formen, die das Internet bietet und viel mehr Diskussionen über die Zukunft des Journalismus geben muss. Ich glaube auch, dass fehlende Transparenz oder viel grundlegender noch fehlende Wahrhaftigkeit ein Hauptproblem des Journalismus heute ist. Aber ich habe, wie viele Kommentatoren auf neon.de, meine Zweifel, dass ein solches persönliches Schicksal, ein solcher Kriminalfall das richtige Thema für ein solches Experiment ist. Bei mir bleibt ein mulmiges Gefühl. Soweit Stefan Niggemeier.
Ob die Idee der Live-Reportage funktioniert oder nicht, das werden wir im August für Sie beobachten und Ihnen dann hier im Radio 1 Medienmagazin dazu berichten.
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Ja, soweit der Monatsrückblick. Zum Schluss noch eine kurze Meldung. Wettermoderator Jörg Kachelmann fordert von der Bild-Zeitung und Bild.de ein Schmerzensgeld von 2 Millionen Euro. Das berichtet der Branchendienst Kress-Report. Nach Kress-Informationen werfen Kachelmanns Anwälte Bild wiederholte Persönlichkeitsrechtsverletzungen vor. Die Ansprüche, die nun gegenüber dem Boulevardblatt geltend gemacht werden, sollen offenbar disziplinierend auf die weitere Berichterstattung über den Fall wirken, denn am 6. September soll die Hauptverhandlung gegen den Moderator vor dem Landgericht Mannheim beginnen. Die Axel Springer AG wies aber alle Forderungen zurück. Kein Wunder, möchte man da sagen. Wir bleiben an dem Thema dran. Das war das Medienmagazin mit Michael Mayer. Anschließend hier die Dancehall mit Olli Massive und irgendeinem speziellen Tipp oder einfach nur gute Musik, sage ich. Schönen Abend, tschüss, bis nächste Woche.